Als Predigttext für den heutigen Sonntag hören wir auf Psalm 20. Ein Psalm Davids vorzusingen. Der Herr erhöre dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenke all deiner Speisopfer und dein Brandopfer sei ihm angenehm. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alles, was du vorhast. Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft. Im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Der Herr gewähre dir alle deine Bitten. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhört von seinem heiligen Himmel. Seine rechte Hand hilft mit Macht. Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Sie sind niedergestürzt und gefallen. Wir aber stehen und halten Stand. Hilf, Herr, du König, er wird uns erhören, wenn wir rufen. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Ja, Jesus Christus, du wirst uns erhören, wenn wir rufen. Was für eine Zusage, was für ein Grund zur Dankbarkeit, Herr. Hab Dank, dass du unser Retter bist, dass du uns erlöst hast, dass du uns hörst, wenn wir rufen, Herr. Und so danke ich dir, dass wir heute Morgen hier in deinem Namen versammelt sein dürfen, Gottesdienst zusammen feiern, auf dein Wort hören und mit dir in Gemeinschaft leben, uns einklinken in den Gottesdienst, Herr. Hab Dank dafür. Ich danke dir dafür, dass an so vielen Stellen Menschen im Glauben an dich zusammenkommen und wir ein Teil davon sein können, Herr. Und so möchte ich dich jetzt um deinen Segen bitten für den Sonntag heute. Ich bitte dich für Andreas Schäfer, bevollmächtige du ihn, dein Wort auszulegen und öffne uns die Herzen, Herr. Mach uns bereit, auf dich zu hören, auf das, was du uns sagen willst, jedem Einzelnen von uns sagen willst. Ich danke dir auch für die vielen Kinder, die hier sind und für alle die, die sich Zeit nehmen und ja einfach für sie da sind und als Mitarbeiter bei den Kindern sind und zu ihnen Geschichten von dir und dein Wort weitergeben, Herr. Hab Dank dafür. Und so wollen wir dich ehren, Herr. Wir wollen dich rühmen und deinen Namen loben. Amen.
Wir, du, er, ich, jene. Das sind die Akteure aus Psalm 20. Haben Sie sie alle wiedererkannt? Und darüber steht noch David. Also nochmal. Wir, du, er, ich, jene. David. Damit sind wir mittendrin in diesem Psalm. Und damit gehen wir mal eben locker 3000 Jahre zurück. Wir nehmen die Zeitachse aus dem Jahr 2025 und sind dann irgendwo so um 1000 herum in der davidischen Welt, in der Königswelt, im Alten Testament. Denn das ist ja ganz offensichtlich, hier in dem Psalm geht es um einen König. Verschiedene Königsbegriffe werden, aber immerhin es geht um einen König. Und natürlich hat man schnell entdeckt und wahrgenommen, beim Mithören, Mitlesen, Mitbeten dieses Psalms, dass es um den König nicht gut steht. Der König hat Schwierigkeiten, der König hat Not, der König, um den hier gebetet wird, braucht Fürbitte. Der König ist in der Gegenwart des lebendigen Gottes, der König wendet sich zu Gott hin. Das Volk, das da ist und Fürbitte leistet und erwartet, dass nun der König diese militärische Herausforderung stemmt. Die sind dabei und danken, dass Gott jetzt nun tatsächlich eingreifen wird und eingreifen will. Sie erleben innerhalb dieser Gebetszeit, dieser Zuwendung zu Gott auch tatsächlich einen prophetischen Zuspruch und erfahren, dass Gott ihnen sagt, dass er sich darum kümmert. Und dann gehen sie eben in diese ganz besondere Herausforderung hinein. Und klar, wenn wir so einen Psalm lesen, dann geht unser geistliches, bibelkundliches Radar durch und wir gucken, wo können wir denn sowas verorten? Wo kriegen wir denn sowas hin? Wo passt denn der Psalm 20 rein? Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle gucken, wo der in die Davidszeit hineinpasst und die verschiedenen Schlachten mit verschiedenen Völkern zur Zeit des Davids durchdeklinieren. Hat man auch Möglichkeiten, gab es ja genug. Natürlich vorne ran die Philister, da gab es ja mehrere entscheidende militärische Aktionen oder dann die Edomiter, später die Ammoniter. Aber so ganz identisch mit Psalm 20 findet man da nicht so viel. Also geht man weiter in der Königsgeschichte und dann landet man meistens ziemlich am Ende der Königsgeschichte bei einem König wie Hiskia, landet in Jesaja 36, 37 Paralleltexte in den Chronikbüchern, in den Königsbüchern, wo Hiskia bedrängt wurde von dem assyrischen König und dann eben tatsächlich in dieser Zeit in den Tempel geht und im Tempel Hilfe sucht. Und dann bekommt er ja den Sprecher, er bekommt den Jesaja, er bekommt dieses Ich, von dem da die Rede ist, das ihm sagt, es wird alles gut, du kannst getrost sein, geh deinen Weg. Das ist schon mal so eine Annäherung an das. Aber abgesehen von der davidischen Welt, abgesehen von immer wieder nachfolgenden Möglichkeiten, das festzumachen, abgesehen von Hiskia, das Beispiel, um das zu verorten, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich Psalm 20 abgespielt haben könnte in den Zeiten der Königsherrschaft, ist natürlich tatsächlich Josaphat in 2. Chronik 20. Und wenn man 2. Chronik 20 liest, das lohnt sich immer zu lesen, ist ja hochspannend, haben wir am Anfang tatsächlich eine Situation, wo der König Josaphat in einer ganz extremen militärischen Bedrängnis ist, einer großen Not, die nun sein Land, die nun Israel im Konkreten das Südreich, im Juda betrifft. Und dann heißt es in 2. Chronik 20, Vers 3, Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und jetzt treten wir in die Welt von Psalm 20 ein. Er sucht also das Angesicht, er kommt zu Gott. Und er kommt nicht allein und nur privat zu Gott, sondern er ruft einen allgemeinen Gebets- und Fastentag auf. Und tatsächlich alle kommen zusammen, kann man wunderbar lesen. Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Haus des Herrn im neuen Vorhof vorne und sprach, und dann kommt ein Gebet. Und in diesem Gebetsvorgang, der dann beschrieben wird, erleben wir am Ende des Gebetsvorgangs ein ganz besonderes Ereignis. Aus dem Kreis derer, die versammelt sind, tritt eine Person auf, ganz Juda stand vor dem Herrn mit den Alten, den Frauen, den Kindern, aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel. Und dieser Jahaziel tritt auf, einer aus den prophetischen Söhnen Asafs, und spricht: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und euch nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, wenn sie den Höhenweg von Zis heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin, steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht, morgen sieht ihn entgegen, der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter Stimme. Und dann kommt der nächste Morgen. Das heißt, da passt am ehesten das, was wir hier jetzt im Psalm 20 haben. Die kommen zusammen, die Not ist groß. Der König sucht das Antlitz des lebendigen Gottes, das Volk mit ihm. Und dann kommt eine Stimme, ein Ich, was tatsächlich eine prophetische Botschaft in diese Not hineingibt, die noch da ist, und ihnen die Hilfe zusagt, die tatsächlich, bitte weiterlesen, 2. Chronik 20, tatsächlich auch dann erlebt und erfahren haben. Da haben wir also am allerersten eine wunderschöne Folie, um ein Stückchen 2. Chronik 20 zu verstehen. 2. Chronik 20 hat noch eine Fastenzeit, die fehlt im Psalm 20. Im Psalm 20 haben wir noch besondere Opfer, von denen berichtet 2. Chronik 20 nicht. Aber immerhin, wir haben ein historisches, gutes Beispiel, wo wir ein bisschen ein Gespür bekommen für diesen Text. Bewegend, berührend, ermutigend und doch 3000 Jahre her. Natürlich, 3000 Jahre her. Wir sind einfach in einer anderen Zeit gelandet. Und dann sagt so ein kluger Ausleger folgenden Satz: Es besteht jetzt doch die Frage, welche Bedeutung Psalm 20 in der Gemeinde des neuen Bundes hat. Recht hat er. Diese Frage besteht. Und diese Frage, die wollen wir heute Morgen ja auch beantworten. Es ist ja schön, wenn wir sagen, wunderbar, wir schlagen das Alte Testament auf, wunderbar, wir haben ein Modell für einen Davidspsalm gefunden. Und doch, Wie ist denn die Welt aus Psalm 20 mit unserer Welt kompatibel? Wie tauchen wir im Jahr 2025 als Menschen, die an Jesus Christus glauben, in die Welt des 20. Psalmes ein? Im Wissen, dass alles, was geschrieben ist, auch gerade das, was im Alten Bund geschrieben ist für uns. Und der Schlüssel, Sie ahnen es schon, der Schlüssel für Psalm 20 ist natürlich Jesus. Jesus ist der absolute Schlüssel für Psalm 20. Denn hier wird er ja sogar genannt. Hier fällt ja sogar sein Titel. Hier fällt sein Name. Denn hier lesen wir ja in dem berühmten Psalm 20 in diesem Vers 7. Nun weiß ich, dass der Herr seinen Gesalbten hilft. Da ist es. Unser berühmtes Schlüsselwort. Da ist das Schlüsselwort, was Sie alle kennen. Das Schlüsselwort, was hier steht, im Alten Testament, der Messias. Neutestamentlich, im griechischen Kontext, der Christus. Hier steht es. Hier ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist Jesus. Und natürlich ganz schnell entdecken wir, und das ist das Schöne, wenn man Psalm 20 mit neutestamentlichen Augen liest und mit den Augen von Jesus liest, dass bei allem Respekt für die Kraft, die Schönheit und die geistliche Kompetenz der alttestamentlichen Welt, natürlich aus der Perspektive des Messias aus dem Neuen Testament, dieser alttestamentliche Psalm nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Kompetenz und Kraft bekommt. Wie lesen denn wir, neutestamentliche Gemeinde, mit den Jesus-Augen diesen Psalm 20? Wir lesen ihn zuallererst so, dass nun der Christus in der Mitte steht und das gescharte Gottesvolk um ihn herum ist. Auch nicht von mir, auch ein schönes Zitat. Also um den Christus das gescharte Gottesvolk. Mir gefiel diese Formulierung, das Verb, sich scharen, können wir auch mal nehmen. Aber ist noch nachvollziehbar. Also eine große Schar, die sich schart um einen, der in der Mitte ist, und das ist der Christus. Neutestamentlich ganz eindeutig, alle Konzentration auf Jesus. Alle Konzentration auf Jesus. Und morgen in der Gebetszeit der Gemeinde haben wir es bewusst miteinander gesungen. Jesus, wir sehen auf dich. Unsere Augen, Hebräerbrief Kapitel 12, sind ausgerichtet auf Jesus Christus. Wir konzentrieren uns auf den Messias. Wir konzentrieren uns auf den Christus. Und dieser Messias, dieser Christus, hat für uns einen neutestamentlichen Namen. Es ist Jesus. Wann konzentriert man sich auf den Messias? Wann konzentriert man sich auf diesen Christus, diesen Jesus? Dann, wie es hier Psalm 20 nennt, wenn der Tag der Bedrängnis da ist. Komisch, dass in den Übersetzungen dieses Wort vom Tag verschwunden ist, denn es gibt eigentlich einen wunderschönen, kräftigen, wichtigen Rahmen. Es gibt einen Rahmen am Anfang, es ist der Tag der Bedrängnis oder der Tag der Not, Yom Sarah, damit fängt der Psalm an, der Herr erhöre dich am Yom Sarah, am Tag der Not, und es hört auf damit, dass als allerletztes wiederum steht, er wird uns erhören, wenn wir rufen. Und da ist wiederum von einem Tag die Rede, nämlich von dem Tag des Rufens. Und da haben wir schon die erste wichtige Parallele, den Rahmen für das ganze Gebäude, das geistige Gebäude. Der Tag der Not, der Yom Sarah, ist gleichzeitig der Tag des Rufens, Yom Karenu. Das hängt miteinander zusammen. Der Not ist Tag unseres Rufens. Das ist ein großes Paket, von dem ist das bestimmt. Und wir scharen uns am Tag der Bedrängnis, am Tag der Not. Um wen? Um den Christus, um den Messias, um diese Person, um diesen Jesus. Es gehört zur neutestamentlichen Gemeinde unaufgehbar dazu, dass sie solche Tage der Not, solche Tage der Bedrängnis, der besonderen Herausforderung erleben wird. Wir kommen da nicht drum rum. Manchmal sind es nur ganz kurze Passagen, manchmal ist der Tag der Not ganz schön lang. Das ist verschieden, wie wir es erleben, als Einzelne und als Gemeinde. Aber wir kennen alle, dass das in unser geistliches Leben mit hineingehört. Da sind wir nicht außen vor. Einmal natürlich, weil wir ganz normal Menschen sind, wie alle anderen Menschen auch. Und weil wir noch in ganz besonderer Weise mit hineingenommen sind in den Tag der Not, in den Tag der Bedrängnis, der Anfechtung, weil wir nun zu diesem Volk, zu diesem gescharten, um den Christus gescharten Gottesvolk gehören. Tag der Not. Das sind Anfechtungen, die wir erleben, auf die keiner von uns besonders scharf ist. Da sind wir in den teuflischen, verschiedensten Sündenwelten mit hineingezogen. Da haben wir gemeine Attacken, die uns angehen, leiblich, geistlich, geistig, seelisch. Da sehen wir die Nöte, die Sorgen, die Ängste. Ach, das brauche ich gar nicht alles aufzählen. Wir kennen das doch. Das ist uns absolut nicht fremd. Keiner von uns, der nicht für sich selber oder für seine Gemeinschaft, seine Gruppe, seine Gemeinde das sagen könnte, ja, das gibt es. Es gibt den Tag der Not. Es gibt diesen Raum, dieses Feld, diese Zeit der Not. Auf jeden Fall. Und dann nimmt uns natürlich jedes Psalm in einer ganz besonderen Weise mit hinein, dass er nämlich jetzt von einer ganz bestimmten Gruppe spricht, die jenen sind, die ganz anders unterwegs sind, die feindlich ausgerichtet sind. Das kann man mit besonderen Personen oder mit Ereignissen, mit geistigen Mächten, letztendlich sogar mit der dämonischen Größe verbinden. Und diese jene, die haben alles. Die haben alles. Die haben nämlich alles, was die andere Seite, sprich das Wir des Glaubens, nicht hat. Das wird so eindrucksvoll beschrieben und jeder kennt dieses eigenartige Gefühl, das in Vers 9 drin steht. Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse. Ja, denn die haben ja welche. Das ist natürlich praktisch, wenn man das hat. Wenn man die entsprechende militärische Potenz hat, dann kann man auch so auftreten. Dann kann man das auch zeigen. Dann hat man da Fakten, Zahlen, Daten, dann hat man das visualisiert, kraftvoll, hat man seine Erfahrungen damit gemischt. Damit kann man punkten. Und unsere Welt tickt so. Sie tickt nach Zahlen, sie tickt nach den entsprechenden Dingen, die man zeigen kann, mit denen man sich demonstrieren kann, mit denen man sich eine Macht aufbauen kann. Und dann schaut uns dieser Autor so stark, der darf in diesem Text, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was haben wir auf unserer Seite zu beten? Ja, wir haben auch was. Wir haben den Namen des Herrn unseres Gottes. Na, danke. Na, da haben wir jetzt drauf gewartet. Das war jetzt genau das Gegengewicht. Das ist genau das, was wir nicht wollten. Das ist wie dieser große, große Truppenübungsplatz. Alles prallvoll, da stehen sie, die ganzen Militärkarossen. Und du auf der anderen Seite stehst dann da und sagst, ich habe den Namen unseres Gottes. Das ist die Situation, das ist Goliath. Das ist der David, das ist es doch. Wie dämlich sieht das denn aus? Dieses kleine Jüngelchen gegenüber dieser Kriegsmaschinerie. Das kannst du doch vergessen. Das ist doch nicht lustig. Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse und ich habe den Namen des Herrn unseres Gottes. Das ist es. Das ist die Grundrolle. Das ist die Grundrolle derer, die eben sich um diesen Jesus Christus scharen. Die sich um den Jesus Christus scharen, sehen dämlich aus. Schwach, kraftlos, albern, nichts. Kannst du einpacken, kannst du drüber walzen, machst Licht aus, vergiss es doch. Das ist immer so, immer so. Das ist seit 2000 Jahren so. Und immer wenn es anders war, wurde es gefährlich für die Gemeinde Jesu. Aber wenn es so war, sind wir genau so, wie es eigentlich sein soll. Nämlich mit nichts steht die entsprechende Gemeinde Jesu. Mit nichts steht der Glaubende da. Und keiner von uns, der halbwegs normal tickt, hat Spaß an nichts. Und umgekehrt, wir haben alle Spaß an Stärke. Alle Spaß an Power, alle an dem, was irgendwie was darstellt und was ausmacht. Wir waren auf einer Hochzeit, weit, weit weg von hier, haben Sie keine Ahnung, wo wir waren. Und das Spannende an dieser Hochzeit war, dass der Bräutigam aus der Fitnessszene kommt. Ich habe immer überlegt, wie kann ich Ihnen das am besten beschreiben? Ich kann es am besten beschreiben mit denen, die Fernsehen gucken dürfen oder Filme gucken dürfen. Sie ein Teil darf das ja. Und das sind, können Sie sich daran erinnern, das sind diese Figürchen aus dem Disney-Film, diese Männer, diese Herkules-Typen mit diesen schmalen Hüften, dann gehen die wie so ein Dreieck auseinander. Ja? Oder erinnern Sie sich früher an diese Michelin-Männchen? So ungefähr, waren die alle? Ich dachte immer, ich bin relativ... Also von mir zwei kommen sie auf die Schulterbreite derer. Ja? So waren die, das stellt was da. Aber mit denen gehen sie überall hin. Aber mit so einem schmächtigen Durchschnittsmännchen. Ja, meine Güte, was soll das da passieren? Wir alle wollen was, Power, was zeigen, was haben, was können, was sein. Es hat was zu bieten. Jene haben Wagen und Rosse. Und wir haben den Namen des Herrn unseres Gottes. So stehen die da. Das ganze Volk. Mit seinen Anfechtungen, seinen Nöten, seinen Schwierigkeiten. Sie scharen sich um den Messias. Und jetzt das Gute. Wo ist denn der Messias? Wo ist er denn? Wissen Sie, für unseren Kopf, wo ist denn der Messias, mit dem sie es zu tun haben? Wo ist denn der Christus, mit dem wir rechnen? Und ganz oft, geben Sie es zu, ganz oft ist er für uns auf der anderen Seite. Also, der ist zwar da, aber in dem SCH bin ich selber. So, und jetzt merken wir sich, der ist mit drin. Der steht ja in der Mitte. Das heißt, er ist Teil. Er ist sogar der Fokus. Auf ihn konzentriert sich sogar. Ja, noch besser. Ich habe das Problem gar nicht. Schauen Sie mal genau hin. Wer hat denn das Problem im Psalm 20? Ja, das Problem betrifft das ganze Volk. Sind wir uns schnell einig. Aber wer muss denn das Problem jetzt lösen? Und normalerweise würden Sie sagen, ich. Ist mein Ding, ist mein Leben, ist mein Problem, muss ich lösen. Herr, hilf mir. Und es geht gerade andersrum. Merken Sie, wie hier gebetet? Hier wird ganz anders gebetet. Hier wird ganz anders gebetet. Der Messias ist nicht auf der anderen Seite, der Messias ist auf meiner Seite. Und es wird zu Gott, dem großen König, gebetet, dass er, bitteschön, dem Messias, der auf meiner Seite ist und der zu mir gehört, hilft. Wow, das ist gut. Ich schare mich um den Christus, der mit in meinem Thema drinsteht. Ich muss ihn nicht erst mal zu mir bitten und sagen, könntest du mal ganz kurz rüberkommen, ein paar Sachen, die erklären, das ist das Thema, das ist übrigens die Not und das ist die Schwierigkeit, sondern er kennt die Not und umgekehrt, es ist sein Job. Er ist der Messias, er ist der König, er ist der Konzentrationspunkt, es ist sein Job, dieses Problem zu lösen. Ich schare mich, wir scharen uns um diesen Jesus Christus. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Perspektive. Die Mitte des Gottesvolkes, die Mitte deines Glaubens, die Mitte ist nicht die Not, das bist nicht du, das sind nicht wir. In der Mitte des Glaubens, in der Mitte der Not, in der Mitte des Problems steht schon einer, da ist schon einer. 2. Chronik 20, alle sind fokussiert auf den Josaphat, der da im Tempel vorne steht und drumherum das ganze Gottesvolk. Und er, dieser Christus, dieser Messias, dieser Gesalbte, betet dann zum allmächtigen Gott. Und so steht der Messias auf unserer Seite. Der Messias muss helfen, das ist seine Aufgabe, da kann er gar nicht drum herum. Der Messias kann natürlich auch helfen, denn jetzt haben wir natürlich in Jesus eine einzigartige Perspektive auf diesen besonderen Messias, um den wir uns da scharen. Immer wieder neu merken wir, wie das Neue Testament anknüpfend an dem alten Bund uns den Reichtum dann im Neuen Testament erschließt. Das wird eine Vielfältigkeit. So wie das alttestamentliche Gottesvolk sich um den Messias schart, so schart sich das neutestamentliche Gottesvolk um Jesus. Er ist die Mitte. Er ist da. Die Bilder für Beziehung. Er, Jesus bei mir. Er, Jesus bei uns. Paulinisch noch schärfer. Er, Jesus in mir. Er, Jesus in uns. Haben wir's? Sie kennen doch die neutestamentliche Welt. Die neutestamentliche Welt ist voll von Beziehungsbegriffen zu mir und zu Jesus. Sie werden nicht funktional beschrieben, sondern Beziehung, ganz unterschiedlich. Einmal bin ich tatsächlich, das müssen wir anknüpfen und wollen wir anknüpfend unmittelbar sagen, bin ich der Soldat Christi. Tatsächlich, das Neue Testament hat einen relativ starken Teil auch einer militärischen Sprache, natürlich. Aber der Soldat ist nur ein Soldat. Ja, er ist ein Soldat. Er hat zu kämpfen. Aber er ist nur ein Soldat. Aber es gibt ja einen Heerführer. Und selbstverständlich habe ich mich jetzt um diesen Heerführer zu scharen. Und der sagt, wo es lang geht. Und der hat das Problem. Und der muss die Schlacht anführen. Und der muss den Kopf hinhalten. Und der hat doch die Verantwortung dafür, dass ich, kleiner Soldat, an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt meinen Teil tue. Aber dein Kopf, das bin nicht ich. Das Problem, das hab nicht ich. Das Problem muss er angehen. Er ist der Heerführer. Oder denkst du ja, das zweite ganz starke Bild, was natürlich sofort uns kommt, ist das Bild vom Hirten. Ich bin nicht der Hirte. Ich bin das Schaf. Und sobald ich diese Rolle ändere, dann geht das schief. Das geht total schief. Sondern der entscheidende Punkt meiner Nachfolge, der entscheidende Punkt meines Lebens ist, das ernst zu nehmen, was mir Johannes 10 sagt. Da kommt der Hirte, der macht die Tür auf, das Schaf hört die Stimme, geht raus, latscht hinterher, das kriegt es hin und dann wird's gut. Aber sobald ich einen auf Hirten mache, beginnt die Katastrophe. Bin ich komplett überfordert? Kann ich das nicht hinkriegen? Ich muss mich scharen um diesen Hirten. Oder denken Sie an das Bild vom hohen Priester. Das nächste Bild. Ich habe eine Beziehung zu diesem hohen Priester. Wir haben es gesungen. Er ist uns König, Priester und Prophet. Ich bin der um den hohen Priester herum weiß. Das ist der, auf den es jetzt ankommt, der in einer ganz besonderen Beziehung zu Gott dem Vater ist. Ich bin nicht allein. Ich stehe nicht mit der Leerstelle da, sondern ich stehe tatsächlich mit einem Priester da, der Namen hat, Hebräerbrief, der Jesus heißt und der für mich in dieser Lage eintritt. Oh, denken Sie an den Herrn, der bei den Jüngern war. Wir haben immer wieder diese Sprache im Evangelium, so eine starke, schöne, kräftige Sprache, dass er in der Mitte stand und sie stehen um ihn herum. Nein, wir stehen in der Mitte. Wir haben es auch mal begriffen so langsam, dass es kein guter Platz ist in der Mitte. Da gucken alle auf einen und erwarten alles von einem und wollen alles von einem und man weiß doch im Grunde genommen, man kriegt es gar nicht gebacken. Also schnell aus der Mitte rein, raus und den in die Mitte rein, der es wirklich packt, das ist der Messias. Jesus in die Mitte. Und dann ist er eben mit dabei. Er ist auch in dem blöden Boot mit dabei, in diesen meteorologischen, bescheuerten Rahmenbedingungen. Dann wissen Sie, der Schlüssel ist nicht unsere Ruderkunst. Der Schlüssel ist nicht unsere Mannhaftigkeit. Der Schlüssel ist nicht unsere Herkulesfiguren. Sondern der Schlüssel ist tatsächlich Jesus hier in unserer Mitte. Sie scharen sich um Jesus. Ach, ein Bild nach dem anderen. Wir müssen natürlich auf die zwei noch eingehen, auf die zwei ganz, ganz großen paulinischen Bilder. Dass wir uns um ihn scharen, weil wir bei ihm zu Hause sind. Wir wohnen bei ihm. Er wohnt bei uns. Johannes Evangelium oder die paulinischen Briefe von den beiden Seiten. Er in uns, wir in ihm. Und die Spitze, ganz klar, die Spitze ist das Bild vom Haupt und vom Leib. Also spätestens da ist alles klar. Spätestens da ist alles klar. Was gemeint ist mit dem sich neutestamentlich um ihn scharen. Ich bin doch nicht Kopf. Ich bin ein Glied am Leib des Christus. Und mein Kopf, mein Herr, muss die Dinge regeln. Und wenn wir das anfangen, uns vom Kopf anzukommen, dann spüren wir, was für eine unglaublich schöne, kraftvolle Identifikation die neutestamentliche Gemeinde mit ihrem Messias, mit ihrem Christus hat. Ach, stellen Sie mal so vor, Sie wären in der Zeit eines David, in der Zeit eines Josaphat, in der Zeit eines Hiskia, da irgendwo in Juda gewesen, kann man sich ja mal ganz kurz vorstellen und Sie kennen den Pappenheimer, Sie kennen den König und denken, ja, hoffentlich packt das. Da müssen wir schon ganz schön viel beten. Die Nullnummer, beim letzten Mal hat er ja auch schon versagt, das kriegt er auch nicht hingekriegt und jetzt soll er wieder eine Schlacht führen und sie denken, oh, wie kann ich mich denn hier Neutestamentlich ganz anders. Sie wissen, wer in ihrer Mitte ist. Sie kennen ihn doch. Ist doch kein No-Name. Ist doch kein Anfänger. Ist doch kein Schwächling. Es ist der Messias. Es ist Jesus. Und wir am Yom Sarah, am Tag der Bedrängnis, und der ist da und der wird kommen, scharen uns um ihn. Wir scharen uns um ihn. Das ist das eine. Ganz starkes Bild aus Psalm 20. Die zweite Erkenntnis ist, dass er in diesem Psalm unglaublich intensiv für den Messias gebetet wird. Das ist ja die erste Hälfte ist ja, das Volk tritt betend ein für den Messias zu Gott. Nachvollziehbar, sofort nachvollziehbar, David, Hiskia, Josaphat, wie sie heißen, alle brauchen diese Fürbitte für sie, für den Dienst, den sie tun haben, zum lebendigen Gott, zu dem großen König, dessen Gesalbter, dessen Messias hier auf Erden ist. Und jetzt gehört es natürlich zu diesen Schönheiten der hebräischen Sprache, dass natürlich die Umstände die Deutung des Textes bedingen. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich in einem Gebetstext bin, dann kann ich natürlich, werde ich gehorsam, richtig, sachlich, korrekt, dem hebräischen Verb entsprechend aus den Verbformen bitten machen. Das ist selbstverständlich. Das Gemeine in Anführungszeichen ist, dass aber eigentlich da keine Bitten stehen. Die Bitten werden nur zu Bitten, weil ich weiß, es müssen Bitten sein. Aber eigentlich stehen da schlichte Aussagesätze. Und neutestamentlich müssen sie aus den Bitten raus und hebräisch korrekt schlichte Aussagesätze lesen. Und jetzt lesen Sie mit mir mal schlichte Aussagesätze. Und dann kapieren Sie, was da über Ihren Jesus gesagt wird. Was wird über diesen Jesus gesagt? Der Herr erhört dich in der Not. Punkt. Der Herr erhört dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schützt dich. Er sendet dir Hilfe vom Heiligtum. Er stärkt dich aus Zion. Er gedenkt all deiner Speisopfer. Und dein Brandopfer ist ihm angenehm. Er gibt dir, was dein Herz begehrt. Er erfüllt alles, was du vorhast. Er wird erhören uns, wenn wir rufen. Bam, das ist es. Hebräisch korrekt. Neutestamentlich top. Gilt nur für wen? Gilt in der Dichte, in der Klarheit, in der Schönheit, in der sprachlichen Zugespitztheit. Natürlich für Jesus. Ja, das ist natürlich nochmal ganz was anderes. Das heißt, wir stehen jetzt nicht neben diesem Jesus. Lieber himmlischer Vater, hilf deinem Sohn. Bitte, bitte diesmal noch. Du weißt, wie schlapp der ist und wie viele Schwierigkeiten wir schon mit ihm hatten. Und wir haben jetzt aber keinen anderen. Wir haben nur Jesus. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, so stehen wir doch nicht da. Das stimmt doch nicht. So aus den Bitten der alttestamentlichen Messiase sind die Aussagen für den neutestamentlichen Messias geworden, für Jesus. Jetzt ist natürlich die Sachlage ganz anders. Jetzt ist der Messias da. Und wenn der Messias da ist, dann ist mit dem Messias immer auch der Großkönig selbst da. Dann ist Gott selbst da. Und deswegen entdecken wir in diesem Text dreimal, das ist auffällig viel, dreimal diese eigenartige Formulierung, der Name des Gottes Jakobs schütze dich, der Name unseres Gottes, den erheben wir, der Name des Herrn unseres Gottes, den wollen wir gedenken. Das heißt, ganz bewusst wird dieser Name beschrieben. Wir wissen, dieses hebräische Wort Shem, was dahinter steht, ist eine Beschreibung für die Präsenz Gottes, des allmächtigen Königs, des Vaters selbst. Das, was hier steht, ist die schlichte Aussage aus dem Neuen Testament. Ich und der Vater sind eins. Wenn ich da bin, ist wer auch da? Der Name. Dann ist er auch da. Wenn der Name da ist, dann ist Gott selber da. Dann habt ihr selber Gott hier in eurer Mitte. Nein. Wir bitten in dem Sinn nicht. Das tun wir nicht. Das müssen wir nicht tun. Sondern wir haben Aussagesätze. Traumhafte Aussagesätze für unseren Messias, für diesen Jesus. Neutestamentlich gelesen, scharen wir uns um ihn. Neutestamentlich gelesen, beschreiben wir ihn. Sag, Herr Jesus, wenn du da bist, dann gilt natürlich, der Herr erhört dich. Dann gilt, der Gott Jakobs schützt dich. Das heißt, er sendet dir Hilfe, er stärkt dich aus Zion. Er gedenkt deiner Speisopfer und das Brandopfer ist ihm angenehm. Manche deuten das auf das Kreuz. Er gibt dir, was dein Herz begehrt. Er erfüllt alles, was du vorhast. Ein Aussagesatz nach dem anderen. Und wo ist der, von dem diese wunderbaren Aussagen gemacht sind? Wir haben es gerade um ihn geschaut. Der ist da. Mit diesen zwei ersten Feldern neutestamentlichen Lesens kommen wir natürlich jetzt zu dem eigentlich Spannenden in diesem Psalm, nämlich da ist ja ein Ich drin. Haben wir es als Ich gedacht? Das Ich haben wir ja beim letzten Mal noch von 2. Chronik 20 bestimmt als so eine prophetische Stimme. Der Geist erfasst irgendeine Persönlichkeit. Und dann ist immer die spannende Frage in den Auslegungen, wer kriegt das Solo? Wer kriegt dieses prophetische Solo? Wen erfasst Gott, dass er dieses Solo, diesen prophetischen Impuls in das Volk Gottes hineinkommt? Der große Fastengottesdienst mit Josaphat, man konnte den Mann ja nicht bestellen, aber Gott hat sich erbarmt. Jahaziel hatte ein Wort von Gott und konnte dieses Wort sagen. Jahaziel hat das Solo. Alttestamentlich okay, neutestamentlich vollkommen unnötig. Vollkommen unnötig. Sie brauchen nicht auf den Propheten warten. Sie brauchen nicht gucken, hat irgendjemand Ahnung, weiß jemand, wie es weitergeht, hört jemand die Stimme, wer kriegt das Solo? Warte, nur er selber. Er selber. Er selber steht unter seiner Schar und kann ihnen sagen, übrigens, alles okay. Kein Problem. Er braucht keine Angst haben. Fürchtet euch nicht. Er, Jesus selbst, sagt das Solo. Wenn man das mal begriffen hat, dann landet man sowas von dem Neuen Testament, das ist traumhaft. Sie landen nämlich mit mir in Johannes 11. Johannes 11, Sie kennen, die meisten von Ihnen kennen diesen Text, der ist wunderschön. Das ist diese Geschichte, diese tragische Geschichte, wo dieser Lazarus stirbt und seine Schwestern tief fertig sind und diese drei Geschwister, Martha, Maria, Lazarus, so eine kleine Kerngemeinde in Bethanien, und jetzt stirbt der Lazarus. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Wenn Jesus da gewesen wäre, dann hätte er ihm die Hände aufgelegt oder ihm ein Wort Gottes zugesprochen oder sonst irgendwie. Nein, Jesus war nicht da, obwohl sie Personal zu ihm geschickt haben. Nein, Jesus hat nicht die Beerdigung mitgekriegt, bis er endlich kam. Er hat das ja auch noch wahnsinnig verzögert. Bis er endlich kam, war der schon bestattet, Stein davor und alles erledigt und Martha, Maria fix und fertig. Ja, wenn du da gewesen wärst. Dieser bescheuerte Irreales angesichts des Todes. Und dann steht Jesus vor diesem Grab. Er steht vor diesem Grab und er bittet darum, nein, bitte ist eigentlich zu sind, er ordnet an, dass dieser Stein weggerollt, weggeschoben wird, und die ganze Szene tritt schon ein paar Meter zurück, weil sie genau wissen, was passiert, wenn hochsommerlichen Temperaturen nach 4 Tagen man dann nochmal meint, wir müssen ein Grab öffnen. Wow! Wie kann er dabei sein? Nicht unbedingt, Herr, mit großer Ehrlichkeit sagen die Schwestern, Herr, das kannst du nicht machen. Hast du eigentlich dran gedacht? Das stinkt. Als ob das ich es nicht wüsste. Also auf jeden Fall, Stein muss weg. Und dann kommt der Psalm 20-Satz. Haben Sie manchmal schon gedacht, dass der Psalm 20-Satz, da ist er. Es heißt nämlich, hier in Johannes 11 heißt es in Vers 41, sie hoben den Stein weg. So weit, so klar. Die Geruchswelle kommt raus, alle gehen zurück, Jesus steht am Grab. Und dann sagt Jesus, Vater, ich danke dir. Jetzt, was für eine Form kommt jetzt? Dass du mich voraussichtlich, wenn ich ganz arg bitte, eventuell erhören könntest. Nein, da ist Psalm 20, da ist Psalm 20. Vater, ich danke dir. Form des Perfekts, dass du mich erhört hast. Nix, das stinkt's nur. Stinkt. Das ist ein Grab. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört. Das ist Psalm 20. Und dann so stark von Jesus, so stark. Ich weiß ja, Vater. Ich weiß ja, Vater, dass du mich alle Zeit hörst, damit zwischen dir und mir keine Irritation entsteht. Ich weiß, dass ich in diesem Moment gar nichts hätte sagen müssen. Wo kommen wir denn hin? Dass ich, der Sohn Gottes, mit dir, dem Vater, da noch drüber sprechen muss. Das ist ja selbstverständlich. Aber um des Volkes willen habe ich das gesagt. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Psalm 20, das ist Psalm 20. Wer kriegt das Solo? Wer kriegt das Solo? Stehen Sie in Ihrer Not da, stehen Sie in Ihrem Yom Sarah, in dem Tag der Bedrängnis da und sagen, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich erbarmt sich der himmlische Vater und gibt irgendwo ein Solo, irgendwo eine prophetische Stimme. Und da steht in der Mitte, den, um den sie sich geschart haben, steht Jesus da und sagt, fürchte dich nicht. Es gibt so eine ganz eindrucksvolle Stelle im Propheten Micha. Vielleicht ist die mal irgendwann mal beim Bibellesen immer aufgefallen. Das ist eine ganz eindrückliche Stelle. Kapitel 4, Vers 9 im Propheten Micha. Da kommt der Prophet Micha zum Volk und sagt, warum schreit ihr denn alle so laut? Also, warum hat dort noch so ein Theater? Warum schreit ihr so laut? Und dann erklärt er ihnen, warum er das nicht versteht. Ist denn kein König bei euch? Ist das nicht ein Schlagersatz? Und so wird manchmal Jesus da sein. Was machst du denn so ein Theater? Du tust so, als ob ich nicht da wäre. Hast du keinen König? Hast du keinen Messias? Scharst dich gerade nicht um mich? Weißt du gar nicht mehr, dass ich da bin? Und dann kommt er mit seinem Solo in unser Leben hinein. Er bringt das Solo. Und in dem Solo sagt er uns, ich weiß, dass der Herr seinen Gesalbten hilft. Ja, selbstverständlich, Johannes 11. Er erhört ihn natürlich von seinem heiligen Himmel. Wo kommen wir denn hin, wenn nicht? Seine rechte Hand hilft mit Macht. Also deswegen sage ich jetzt, damit das Volk das auch weiß, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt er raus. Das war ihm, dem Sohn Gottes, von vornherein klar. Aber jetzt rumstehen, die kriegen die Panik. Das ist der Wahnsinn. Da kommt so eine Leiche in all ihren Tüchern da raus und steht da lebendig, muss noch auspacken, aber steht dann schon mal dann tatsächlich dann einfach da. Der komplette Wahnsinn. Sein Solo für uns, sein Solo für uns. Fürchte dich nicht. Der lebendige Gott hilft dem Messias und du gehörst doch zum Messias. Du bist doch nicht als Alleinperson da. Du bist doch keine Person, die ohne Beziehung wäre. Du gehörst zum Messias, zum Christus. Und da der Vater immer dem Messias hilft, kann das Solo nicht anders lauten als der Herr wird dem Messias helfen. Er wird ihn erhören von seinem heiligen Himmel und seine rechte Hand hilft mit Macht. Was geschieht denn dann? Was geschieht, wenn das so langsam einsickert in unsere kleinen, angefochtenen Existenzen? Was passiert denn dann? Dann passiert das, was hier dann da steht. Dann heißt es ja, dass wir uns aufrichten dürfen. Dann richten wir uns jetzt auf. Und dann gedenken wir deines Namens. Und dann nehmen wir und richten das Banner auf, heißt es da. Dann sagen wir, gut, dann stellen wir uns halt nochmal hin. Es geht ja nicht um mich, es ist ja der Messias da. Und dann heben wir nochmal das Fähnchen hoch. Und nicht, weil wir jetzt so stark sind, sondern weil der Messias in der Mitte steht. Und dann, tatsächlich, dann passiert, dass auch der Glaubende Sätze sagt, die er nicht sagen könnte, wenn er nicht wüsste, dass er sich um den Messias geschart und dass Aussagesätze den Messias bestimmen und dass der Messias schon das Solo gegeben hat. Denn jetzt sagt der Glaubende, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Ja, toll. Und jetzt? Denken Sie an den Truppenübungsplatz. Was ist? Vers 9, ich weiß, was Ihre Übersetzung Ihnen sagt. Sie sind niedergestürzt, sie sind gefallen. Wir aber standen wieder auf und hielten Stand. Und merken Sie, wie ich es gelesen habe, die Zeit, das stimmt ja noch gar nicht. Das stimmt ja noch gar nicht, das war noch gar nicht durch. Das ist wie 2. Chronik 20. Die fing da schon an, ihr Loblied zu singen, obwohl noch keiner von den Ammonitern auch nur einen Zentimeter weg war. Dass die Vergangenheitsform, wie hat es einer gesagt, die Vergangenheitsformen des Vertrauens gewählt werden. Die Vergangenheitsformen des Vertrauens. Es wird sich so erweisen. Die werden gefallen sein und wir werden stehen. Die werden stürzen und wir werden stehen. Die Vergangenheitsformen des Vertrauens, das ist hochinteressant. Wie macht Gott das eigentlich? Da müssen wir ganz kurz noch ran. Die berühmte Methodenfrage unseres Gottes. Aber wenn wir sowas lesen, Psalm 20, sagen wir, ja, mein Gott, ja, das ist im Prinzip wirklich das Nonplusultra. Neutestamentlich Psalm 20 gelesen, das ist der Schlüssel. Ich schare mich um dich, Herr Jesus, ich sehe die Aussagesätze, ich höre dein Solo, alles klar, alles gut. Alles klar, alles gut. Wie sind die denn nach Psalm 20 losmarschiert? Es war ja alles noch da. Und da denken wir immer wieder, es müsste doch jetzt in diesem Augenblick, müsste doch so ein emotionaler Bing bei mir sein. Es müsste eine tiefe Bewegung meiner geistigen Existenz geben. Ich müsste quasi 10 Zentimeter größer jetzt hindurch marschieren. Das kann sein. Es kann sein. Aber das muss nicht sein. Denken Sie an diese berühmten OP-Beschreibungen. Ich habe so gefühlte 2 Millionen davon gehört in meinem pastoralen Leben. Also wo Geschwister aus unserem Umfeld einen schweren medizinischen Eingriff vor sich hatten und natürlich sich geschart haben, wie es um wen denn sonst, preisgegeben in die Hände der Mediziner, das ist schon ein Schicksal. Also auf jeden Fall, natürlich schare ich mich um Jesus, selbstverständlich. Und dann erzählt die eine Seite erzählt, und du, Andreas, ich war ganz ruhig und entspannt und danke Gott, und dann sagen mir die entsprechenden Narkoseärzte, ja hoffentlich. Hat es wenig mit Gott zu tun, aber ist okay. Und die anderen sagen, ich war unruhig und mit Ängsten. Und was ist jetzt besser? Verstehen Sie, das eine ist kein Beleg dafür, das andere nichts dagegen. Gott kann das machen. Gott kann das machen, dass Sie in einer Schwierigkeit, einer Not, einem Yom Sarah ganz innerlich ruhend da sind und sogar ihr nun danket alle Gott und 25 Verben der Vergangenheit des Vertrauens raushauen. Alles wunderbar. Und es kann genauso sein, dass Sie sagen, ich habe so dermaßen die Hosen voll, mein Gott. Ich klammer mich an die Wahrheit von Psalm 20, aber emotional ist das nicht viel. Der Klassiker dafür ist, seit Jahrtausenden, Schwestern und Brüder, der Klassiker dafür ist der Durchzug durch das Rote Meer. Wenn wir die Methoden Gottes gewählt hätten, hätte es gar keinen Durchzug geben müssen. Wir hätten freundlicherweise einem kleinen Virus das ägyptische Heer mal eben in die Knie gezwungen. So ägyptisch Corona-Spezial. Und dann wären die einfach weg gewesen, bäm, und dann, nein, die standen in dieser Bandscheibenfunktion vor diesem Wasser des Roten Meeres und hinter sich die Ägypter und wussten, Psalm 20 gilt. Na dann toll, ganz tolles Gefühl. Und diese Lage, die muss man aushalten. Psalm 20 gilt immer noch. Und glauben Sie mir, so cool das war, rechts und links meterhohe Wasserwände zu sehen, so dankbar waren die auf der anderen Seite wieder auf ihrem festen Boden zu stehen. Und haben sich riesig gefreut, als die Wasserfluten über die Ägypter hinhergingen und sie draußen waren und nicht mehr drin. Das heißt, Yom Sarah gilt, der Tag der Bedrängnis ist der Yom Karenu. Ich rufe zu dir und mein emotionaler Zustand sagt nichts über eine Glaubensstabilität aus. Da messen wir ein eigenartiges Maß und Gott sagt, ich kann dich mal ganz ruhig machen, damit du nicht so nervös bist. Aber an der anderen Seite kann uns einmal wirklich auch durchhängen lassen, dass unsere kleine Seele wirklich locker aufrecht unter dem Teppich daher schlurft. Auch das ist denk. Und das ist kein Zeichen für einen geringen Glauben. Kein Zeichen für ein Nicht-Festhalten am Christus. Die sich um den Christus scharenden, die sich festhalten an den Aussagesätzen unseres Gottes, die das Solo Jesu hörenden, können emotional stabil sein und emotional instabil. Sie können mit mutigen Sätzen sagen, wie der Christus sie gestärkt hat, und können sagen, mein Gott, was war ich für ein Waschlappen, aber du hast mich nicht hängen lassen. Egal wie, die Wahrheit vom Psalm 20 gilt. Und mit der Wahrheit vom Psalm 20 gehen wir den nächsten Yom Sarah an. Verdenken Sie gar schon mittendrin. Verdienen Sie gerade so einen Tag, so eine Phase, wo ich sage, ich habe so viel Not, so viel Angst, so viel Sorgen. Ich mache mir so dermaßen Schwierigkeit mit all dem, was mich ausmacht. Und dann gehe ich und schare mich nicht um irgendjemand. Ach, die ganzen Heilsbringer, schicken sie in die Wüste. Scharen sie sich um diesen Messias und diesen Jesus. Da scharen sie sich. Und sehen sie, dass er mit ihnen auf ihrer Seite steht. Sie müssen ihn erst nicht erst rein, er ist schon da. Und bitte, 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 sehen Sie, dass er in der Mitte ist und nicht Sie. Er hat das Problem zu lösen. Und Sie schauen ihm zu, wie er es löst. Und wo er sich irgendwie einbauen kann, jo, wenn er es nicht braucht, gehen Sie zur Seite. Lassen Sie ihn da in der Mitte stehen. Er ist der Messias. Er hat den Kampf zu führen. Und er ist so großartig. Ein Aussagesatz nach dem anderen. Wie groß bist du, Herr Jesus, wie groß. Das soll dich irgendwie zweifeln, dass du das aus deiner Sicht Mini-Problem meiner Existenz in den Griff kriegen könntest. Und dann tritt er auf mit seinem Solo und sagt in ihre angefochtene Seele, ihren müden Geist, nein, fürchte dich nicht. Denken Sie an heute, den Lehrtext von heute, der Losung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kein Tag ohne diesen Messias, um den man sich schaut. So kann man Psalm 20 für die neutestamentliche Gemeinde lesen. Ja. Und dann kann man am nächsten Tag der Not, als die um Jesus gescharten, sich auf ihn ausrichten und auf seine Hilfe warten am Tag des Rufens. Und es steht von vornherein fest. In den Vergangenheitsverben des Vertrauens steht von vornherein fest, wie das Ganze ausgehen wird. Denn Sie sind ja nicht die Mitte. Sie sind ja nicht der Kämpfer. Sie sind ja nicht der, der es richten muss, sondern er kriegt's, der mit dem König, dem Großkönig eins ist, in dem alles ruht. Natürlich hilft der Himmel. Oder wie Johannes 11 sagt, es ist ja klar, Vater, hörst mich alle Zeit, selbstverständlich. Aber um derer Willen sage ich es nochmal. So gehen wir mit dem Messias unseren Weg. Und dann wird er einen Yom Sarah nach dem anderen auf seine ganz besondere Weise mit seinem Sieg füllen. Mit emotionaler Stabilität oder mit Schrappen am Boden meiner Seele. Er wird uns nicht im Roten Meer hängen lassen. Das macht er nicht. Er ist der Messias. Der Richtige. Der Einzige. Der Letzte. Der mit dem Namen, der allen Namen übertrifft. Jesus. Wir beten. Herr Jesus Christus, und wenn wir heute Morgen so zu dir kommen, dann kommen wir auch zu dir mit der Bitte um Verzeihung. Du weißt, wie schnell das geht, auch wenn wir das gar nicht wollen, wie schnell das geht, dass wir um alles Mögliche uns scharen, aber nicht um dich. Und manches Mal scharen wir uns sogar um uns selber und drehen uns um uns selber. Das ist nicht gut, das ist einfach nicht gut. Deswegen danken wir dir für dieses wunderbare Wort Gottes und sehen, wie dein Volk sich sammelt um dich und du, Jesus, in unserer Mitte. Du, Jesus, in der Mitte unserer Gemeinde, in der Mitte unseres Lebens, in der Mitte am Yom Sarah, am Tag der Not. Und dann danken wir dir, dass du so einzigartig bist, dass man ganz bestimmt nicht für dich beten muss. Alles steht dir zur Verfügung, absolut alles. Und wir danken dir, dass wir es hören dürfen. Habt ihr keinen König? Doch, wir haben einen König. Wir haben sogar den König. Wir haben Jesus. Und so kommen wir zu dir mit all dem, was uns ausmacht an Not und wissen, der Vater hat dich schon lange gehört. Und egal, ob wir mit Siegesgefühl oder mit großer Angst und Bedrängnis unsere Spur ziehen, Es liegt schon fest, wie es ausgeht. Du wirst am Tag der Bedrängnis, der Not hören. Du lässt uns nicht hängen. Du bist der Messias. Du bist der Christus. Du bist Jesus. Wir gehören zu dir. Wir haben dich in der Mitte. Dank sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.